Zeit und auch alle, die im Internet die Predigt heute hören oder nachhören. Der Ewigkeitssonntag, ein wichtiger Sonntag, der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Und ich merke und staune immer wieder, dass das unsere Gesellschaft doch noch ein bisschen prägt auch. Ne? Im Fernsehen merkt man kaum Sendungen, die mit diesem Thema zu tun haben oder auch in den Zeitungen und so weiter. Also spannendes Thema. Ich bin in meinem Leben, ich habe mal gezählt, wenn man nachts wach ist, kommt man auf allerhand Gedanken, manche zählen ja die Schäfchen dann oder so, ich habe mal die Umzüge gezählt. Ich bin 10-mal umgezogen in meinem Leben bis jetzt. Wer von euch ist öfter umgezogen? Der weiß es ganz recht. Wow, das wäre jetzt schon. Also es sind einige, die hier noch öfter umgezogen sind. Und wer ist noch nie umgezogen? Wow, das sind auch einige, nicht viele, aber ein paar. Und wer möchte umziehen in nächster Zeit? Oh, es sind einige da. Okay, da ist ein neues Haus in Werden und so, ne? So, genau. Ich kann euch eines ganz sicher sagen, jedem von euch, egal wo ihr gerade wohnt und was ihr gerade möchtet oder nicht, ihr werdet noch einmal umziehen. Plus eins. Also 10 plus 1, ich denke jetzt nicht nur an unseren Umzug nächstes Jahr, sondern es kommt noch ein anderer Umzug. Und ich bin immer wieder auch Leuten begegnet, die sagen, ich werde nie umziehen. Hier bin ich geboren, hier lebe ich und hier bleibe ich. Auch ihr werdet umziehen. Und das ist unser Thema heute. Ich nehme es wieder mit, sonst könnt ihr mich nicht so gut erkennen da vorne. Wir werden alle nochmal umziehen und um das geht's heute Morgen und es ist ja schön, dass das wirklich eine Predigt ist, die alle betrifft, die keinen ausschließt. Ewigkeitssonntag, ich hatte zuerst so das Thema für mich so formuliert, Hoffnung auf eine neue Heimat und dann bin ich, nachdem ich mich ein bisschen beschäftigt habe, zu dem Thema gekommen und das wird uns jetzt begleiten, gut vorbereitet für den letzten Umzug. Da steckt ja schon die Frage drin, bist du, wenn ich, gut vorbereitet für den letzten Umzug? Ich möchte mit uns beten und dann starten wir. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt mitten unter uns bist durch deinen Heiligen Geist und dass wir wirklich auch ein Stück fröhlich reden können über dieses Thema letzter Umzug, weil du Voraussetzungen geschaffen hast, die undenkbar sind, die für uns unmöglich gewesen wären. Und ich bete, dass du zu jedem von uns redest an diesem Morgen und dass du jedem klar machst, es ist wirklich todsicher, dass wir nochmal umziehen. Das ist wirklich total ernst und ja, es kommt darauf an, die Weichen jetzt zu stellen hier auch in diesem Leben. Amen. 2. Korinther 5, 1-10. In diesem Text, wir werden gleich lesen, werden wir uns beschäftigen. Es ist ja immer spannend, wenn man so einen Text rausnimmt aus einem Brief. Wenn ihr einen Brief schreibt und man nimmt so die letzte Zeile oder den mittendrin Abschnitt raus, dann ist es manchmal ein bisschen schief. Deshalb ist es schon gut, so ein bisschen den Brief zu kennen, kann ich euch aber nicht vorlesen. Aber um was geht's hier? Der Apostel Paulus hat ihn geschrieben. Wenn man ein bisschen zurückblättert, wäre toll, wenn ihr die Bibel dabei habt, schaut oder auf beim iPad oder iPhone oder Handy oder wie auch immer. Wenn er auf 2. Korinther 4 schaut, da schreibt Paulus unter anderem, es wird unser sterblicher Leib, unser sterblicher Körper wird uns immer wieder bewusst. Und weil wir, das schreibt er, mit Jesus unterwegs sind, ihm dienen, sind wir ständig in Todesgefahr. Also es ist nicht unsere Situation im Moment hier, dass wir in Todesgefahr sind, weil wir hier Zeugnis geben, Gott loben, preisen oder predigen. Aber es war seine Situation. Alle Entbehrungen aber ertragen wir für euch, schreibt er an die Korinther. Und er redet von Strapazen, die an seinem Körper, an seiner Seele nicht spurlos vorübergehen. Und wir sind bedrängt, aber wir lassen uns nicht ablenken von unserem Blick auf Gottes neue Welt. Und das ist wie so ein Doppelpunkt. Und dann kommen wir zu Kapitel 5. Das ist das, was Paulus beschäftigt. Mitten im Leben, immer bedroht, auch vom Tod, auch durch und gerade durch seinen Dienst am Evangelium damals. Und jetzt Kapitel 5. Ich lese nach der Hoffnung für alle, die hilft uns ein bisschen leichter zu verstehen, wenn man nur hört. Ist, denke ich, sehr treffend wiedergegeben. Also wenn ihr jetzt mitlest, ein bisschen andere Übersetzung habt, ist es kein Problem. 2. Korinther 5,1, das wissen wir, Doppelpunkt. Das ist schon ganz wichtig. Das wissen wir, Doppelpunkt. Also nicht, wir gehen davon aus, oder wir hoffen oder wir nehmen an, ist es unsere Einschätzung oder so, sondern es kommt ein klares, das wissen wir. Das ist für uns Gewissheit, schreibt Paulus. Und jetzt geht er hier rein ins Thema, wenn unser Leib einmal zerfallen wird, wie eine baufällige Hütte, werden wir einen neuen Leib erhalten, ein festes Haus, das nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält es im Himmel für uns bereit. Ein Haus, das ewig bleibt. Voll Verlangen sehnen wir uns danach, den neuen Leib anzuziehen wie ein Kleid, ohne dass wir vorher sterben müssen. Solange wir in unserem natürlichen Leib leben, fürchten wir uns vor dem Tod. Also ganz realistisch. Wir lieben den Tod nicht. Wir fürchten uns davor. Es wäre uns viel lieber, wir brauchen nicht zu sterben, sondern wir können einfach in das neue Leben überwechseln, damit alles Vergängliche vom Leben überwunden wird. Darauf hat Gott uns vorbereitet, indem er uns als sicheres Pfand dafür schon jetzt den Heiligen Geist gegeben hat. Deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich, auch wenn wir Gott in unserem irdischen Leib noch nicht unmittelbar nahe sein können. Jetzt glauben wir an ihn, auch wenn wir ihn noch nicht sehen können. Aber wir rechnen fest damit und würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich ganz beim Herrn zu sein. Aber ganz gleich, ob wir nun bei ihm sind oder noch auf dieser Erde leben, es kommt nur darauf an, alles zu tun, was Gott gefällt. Egal, dort oder hier. Denn einmal werden wir uns alle vor Jesus Christus als unseren Richter verantworten müssen, dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es nun gut oder schlecht gewesen sein. Das ist Paulus zu diesem Thema letzter Umzug. Also was wir hier machen, ist im Grunde folgendes. Wir machen Umzugsvorbereitungen. Jeder individuell, selber für sich persönlich. Ich lese uns jetzt einfach nochmal das Vers, also vor uns sagen ein bisschen was dazu. Paulus schreibt, also wir wissen, unser Körper wird einmal zerfallen wie eine baufällige Hütte. Ja, baufällige Hütte können wir uns ganz gut vorstellen, wie das aussieht. Ne? Das Dach bricht so langsam rein, es regnet rein und dann kommt innen. Und so. Also brauche ich euch nicht erklären. Könnt ihr euch gut vorstellen, wie das aussieht. Paulus schreibt hier, wir wissen, unser Körper wird einmal zerfallen. Er redet hier von wir, er redet von Christen. Er redet nicht allgemein von der Menschheit, für die trifft es auch zu, aber er redet hier von Christen, also auch Christen müssen sterben. Das ist uns auch nicht fremd. Das wollen wir eigentlich lieber nicht. Und viele denken, hoffentlich kommt Jesus wieder, dass mir das erspart bleibt, wünsche ich mir eigentlich auch. Das ist auch völlig legitim, ist okay. Aber viele Millionen, die jetzt leben, wenn Jesus wiederkommt, ist alles, was ich gesagt habe, können wir das überspringen, das wäre schön, aber ich kenne so viele, die schon lange gestorben sind, die haben gesagt, ich werde nicht sterben, ich weiß, Jesus kommt wieder, solange ich lebe. Hat sie geprägt und sie sind gestorben und wir haben sie begraben und alles. Also Jesus, Leute, wissen, unser Körper wird einmal zerfallen. Wer älter wird, merkt es an manchen Stellen, manchmal merkt man es auch schon jünger, wenn man krank ist, merken, oh, diese Körper sind eine ganz empfindliche Sache. Ein Kunstwerk Gottes, eine wunderbare Schöpfung, aber auch sehr anfällig für Dinge, die nicht so gut sind. Unfälle können passieren. Also da kann auch was kaputt gehen an diesem Körper. Wir werden alle sterben, sagt er jetzt. Wir werden alle sterben, darauf müssen wir einstellen. Also dieser letzte Umzug, der kommt. Sicher. Das ist einfach gesagt hier und da müssen wir uns darauf einstellen. Es gibt Menschen, Christen, sehr geistliche Christen, die denken und lehren das manchmal auch, dass sie quasi, wenn man es konsequent auszieht, gesund sterben. Wäre ideal. Ne? So, also so jetzt auch. Aber kein Mensch stirbt gesund. Keiner. auch der, der verunglückt und von jetzt auf nachher fast, der hat auch Verletzungen an diesem Körper. Da es geht was kaputt, kurz bevor er stirbt. Keiner stirbt gesund. Auch wenn es ganz schnell geht. Und manchmal dauert es ja auch ganz lang, sehr unterschiedlich. Der Körper und so Leib wird zerfallen wie eine baufällige Hütte. Das wissen wir, schreibt er. Und dann geht es weiter in dem gleichen Vers. Auch noch eins im mittleren Teil. Wir wissen, ich lese nochmal vor, wir werden einen neuen Leib erhalten. Und dann in einem anderen Bild, ein festes Haus, also keine baufällige Hütte mehr, sondern ein festes Haus. Also es ist nicht das Haus, wo wir drin wohnen werden, sondern das ist doch unser Körper gemeint. Dass ein Haus, ein festes Haus, das nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält es im Himmel für uns bereit, ein Haus, das ewig bleibt. Einen neuen Körper, der nicht vergänglich ist, der nicht mehr der Sünde unterworfen ist, der Todesmacht der Sünde, der Vergänglichkeit, sondern ein Haus, ein Körper, der ewig bleibt. Gegensatz zur baufälligen Hütte. Auch hier wieder das wir werden einen neuen Körper erhalten. Also Armin hat einen neuen Körper und er ist als Armin zu erkennen. Wir werden im Himmel nicht rumschwirren wie so eine, ich kenne mich nicht aus mit den Star Wars und mit diesen ganzen Dingern, aber da gibt es doch mal so Armeen, wo die alles Klone sind, die sind alle gleich aus, ne? Die marschieren da und sind alle gleich aus. Das wird nicht so sein im Himmel. Da werden wir uns erkennen, unsere Persönlichkeit wird da wieder deutlich werden, wird der neue Körper ausdrücken. Ich weiß nicht, wie Gott es macht, aber er hat uns ja jetzt schon genial gemacht und das wird dann auch wieder so sein. Aber wir werden als Persönlichkeit im Himmel wieder unterwegs sein. Also nicht irgendwie ausgetauscht und einfesselt. Aber unsere Persönlichkeit bleibt erhalten. Die ist nicht zerstörbar, egal wie lange wir im Grab liegen oder wo auch immer. Wir wissen, auch da gilt dieses Wir wissen. Und das dritte Wir wissen, auch noch in diesem ersten Vers, 2. Korinther 5, 1, wir wissen, Gott hält es im Himmel für uns bereit und es ist ein Haus, das ewig bleibt. Diese baufällige Hütte, das ist eine Sache hier auf dieser Erde. Das ist keine Sache für den Himmel und das bleibt. Und das Geniale ist, dieser neue Körper, der lässt alles weg, was hier so zu Schaden gekommen ist. Er wird neu, er wird völlig neu, der wird nicht repariert, da kommen nicht ein paar neue Ziegel und ein paar neue Dachlatten drauf, die morsch geworden sind, sondern er ist total neu. Können wir uns nicht vorstellen, aber es ist so. So wie Gott sagt, oder Paulus es auch schreibt, wenn wir in Christus sind, sind wir eine neue Kreatur, alles ist neu geworden. Das ist im Blick auf unsere geistlichen Wiedergeburt gemeint. Unser Körper bleibt ja dann noch gleich, aber dann ist auch der Körper neu, dann ist alles neu. Wir wissen, Gott hält dieses neue Haus für uns bereit, den neuen Leib. Da stehen wir dann nicht mehr vor dem Spiegel und denken, das hätte ein bisschen so sein können. Da merken wir, das ist einfach perfekt. Perfekt. Also wir sind jetzt schon wunderbar gemacht, sagt uns Gott. Und dann ist aber perfekt. Perfekt ist göttlich. Perfektionismus ist sein Wollen wie Gott und Gott ist perfekt. Aber wir werden viel perfekt sein und unser Körper auch nicht und alles, was uns so beschäftigt. Keine Krankheit mehr, kein Tod mehr, endlich unsterblich. Das ist ja das, was wir uns wünschen. Das ist auch, ich denke, das ist von Gott in uns drin, dass sich Menschen Gedanken machen, wie können wir uns unsterblich machen? Da gibt es die tollsten Theorien. Gestern wieder was gehört, wie man, ach nee, ich lass das nicht. Also einfrieren und irgendwelche chemische Substanzen und so. Die Pharaonen, die einbalsamiert wurden, die sehen ja noch zum Teil recht gut aus. Ich war vor vielen Jahren in Moskau und mit einem zusammen, das war in meiner Bibelschmuggelzeit noch, mit einem anderen Kollegen, einem Bruder, und ich sagte zu dem, was Moskau war, du, ich gehe heute Morgen früh zum Frühstück, ich will den Lenin sehen. Also der Lenin ist ja auf dem Roten Platz, da gibt es extra ein Mausoleum, und da liegt der Lenin in einem Glassarg drin, und da kann man den angucken. Der lebt aber nicht. Ich war da dann 2 Stunden oder mehr in der Schlange und habe mir den angeguckt. Aber der ist sowas von tot. Der ist sowas von tot. Es ist schlimm, es ist schlimm, ne? Und man hat ihn ja verehrt, als den Gott ist inzwischen ein bisschen anders geworden. Aber er ist sowas von tot. Endlich unsterblich. Der Traum der Menschheit wird er erfüllt. Und wir müssen es nicht selber machen. Wir können es nicht selber machen. Wir können es uns nicht selber anfertigen, diesen neuen Körper oder so, diese neue Wohnung, sondern Gott macht es und das passt dann auch. Kein Anprobieren, kein Ausprobieren. Wir werden also da nicht, als Christen in den Himmel kommen, sagen, okay, Bernie lacht da, ne, denkt der Bernie, ah ja, ich nehme vielleicht diesen Körper. Und es wird perfekt sein, wir wissen, wo wir dazugehören. Es ist eine perfekte Zuordnung. Was steht da drin? Also mir ging so, beim Beschäftigen 2 Wochen jetzt lang mit diesem Text bin ich immer froher geworden. Ewigkeitssonntag, Totensonntag. Der Blick ging vielmehr auf das 2. Ewigkeitssonntag. Ne? Wir merken hier, der Tod ist keine Irrfahrt. Wir gehen nicht irgendwo hin ohne Heimat und Wohnung. Sondern die Wohnung wird eine bessere sein, als wir hier haben, als wir uns je vorstellen können. Traumwohnung. Unglaublich. Der Tod, deshalb schreibt Paulus das auch für sich selber, soll keine lähmende Macht sein. Der Tod ist ja was Furchtbares. Ne? Er ist nicht göttlich, überhaupt nicht. Er kommt woanders her. Aber er soll keine lähmende Macht sein für uns, sondern er soll nicht mal eine Not, eine tiefgreifende lähmende Not sein, sondern er soll uns immer wieder auch, und Paulus macht das hier, immer wieder den Blick freimachen für die Ewigkeit. Den Blick freimachen für das, was kommt. Das Beste kommt noch, das ist nicht nur ein Gerede. Und wenn wir unser Leben lieben jetzt, vielleicht gerade ein Baby gekriegt haben, dann ist es toll. Und dann müssen wir auch nicht ständig vom Tod reden, dran denken. Aber ich finde es für jeden wichtig, egal wie alt wir sind, uns da mal Gedanken zu machen, wo will ich denn hin, wo gehe ich denn hin? Sonst bricht ja alles zusammen. Also, Aussicht auf eine neue Heimat kann zur Quelle der Kraft in diesem Leben werden. Und deshalb schreibt Paulus, das ist für ihn geworden. In all dem ständig bedroht sein, nicht wissen, lebe ich morgen noch, weil ich mit Jesus lebe, dort in der Verfolgungssituation, war das seine Kraft. Wenn man mich umbringt, man kann mir meine himmlische Heimat nicht rauben. Man kann hier mein Leben beenden, diese Hütte vollends einschmeißen. Okay, aber es gibt eine andere, es gibt eine andere Perspektive. Dennoch bleibt es Sterben eine schwere Sache. Keiner von uns hat es schon hinter sich und könnte mal sagen, wie das ist. Viele saßen an Betten, wo jemand gestorben ist, der uns sehr nahe war. Meine Frau Leni ist heute bei ihrem Vater. Ihre Mutter ist vor einem Jahr gestorben. Also da ist es einfach ganz konkret. Ne? So eine Situation, wenn man jemanden vor Augen hat, habt ihr vielleicht auch. Der Tod wird nie, das Leben oder das Sterben wird nie zur Freude. Sag, oh ja, wunderbar. Nein, nie. Es wäre uns lieber nicht zu sterben. Das schreibt Paulus hier auch. Er ist auch, finde ich, so ganz nah bei uns, auch ganz nah bei mir. Menschlich nah, wenn er schreibt, ich lese 200 Verse 2 bis 4. Voll Verlangen sehnen wir uns danach, den neuen Leib anzuziehen wie ein Kleid, ohne dass wir vorher sterben müssen. Solange wir in unserem natürlichen Leib leben, fürchten wir uns vor dem Tod. Also er ist einfach realistisch. Furcht vor dem Tod ist okay, ist normal. Es ist nicht schön, aber es gehört zu unserem Leben dazu. Es wäre uns viel lieber, wir brauchen nicht zu sterben, sondern können einfach in das neue Leben überwechseln, damit alles Vergängliche vom Leben überwunden wird. Das ist menschlich normal, dieses innere Erschauern vor dem Tod, vor dem Sterben. Ich würde sogar sagen, das hat Gott in uns hineingelegt, weil er ein Gott des Lebens ist und er hat uns nicht geschaffen damals bei Adam und Eva, die Menschheit geschaffen, damit sie stirbt und damit sie lebt in seiner Gegenwart. Und dann kam die Macht der Sünde, dann kam der Satan und damit kam auch der Tod. Der Tod ist nie unser Freund. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Menschen begegnet seid, ich kenne das, dass sie den Tod als Freund sehen. Ich meine jetzt nicht im Sinne von langes Leiden und Erlösung, um bei Jesus zu sein, sondern Tod als Freund, dann ist endlich alles vorbei. Das ist nicht von Gott. Der Tod ist unser Feind. Der Tod bleibt unser Feind, aber er ist besiegt, das ist der Unterschied. Gott hat die Sehnsucht nach Unvergänglichkeit in uns hineingelegt. Deshalb macht sich die Menschheit so viel Gedanken. Wir wollen nicht sterben. Wir wollen nicht vergänglich sein. Das ist gut so. Und deshalb ist es gut auch zu sehen, dass Gott uns diese Unvergänglichkeit schenken will, aber noch nicht in diesem Leben. Unser Wunsch, und wer krank ist, krank war, ich weiß, wovon ich rede, der weiß, wie sehr wir uns nach Heilung sehen. Das ist normal und das ist wichtig. Und deshalb hat Jesus so viele Leute auch geheilt. Und deshalb werden auch heute Menschen geheilt durch Jesus. Und das sollen wir nie außer Acht lassen, dass sie Gottes will. Es ist bei jedem individuell anders, es gibt kein festes Schema, aber dieses Shalom Gottes steht über uns, über seinen Kindern. Dieses Ganzsein, dieses Heilsein nach Leib, Seele und Geist. Und trotzdem wissen wir, dass es zeitlich begrenzt ist. Da wird jemand geheilt, aber wahrscheinlich dann doch sterben, wenn Jesus nicht wiederkommt. Wir feiern Heilung und das ist gut so. Und das ist ein Blick auf Gottes Herrlichkeit, wie es mal sein wird für immer und ewig. Jetzt ist es meistens auch Zeit. Selbst der Lazarus, der aus dem Grab auferstanden ist, von Toten aufgeweckt wurde von Jesus, musste wieder sterben. Es ist zeitlich begrenzt. Und das ist gut, wenn wir das wissen. Und jetzt Vers 5. Was macht Paulus so gewiss, dass er sagt, wir wissen, dass wir einen neuen Leib kriegen, dass wir umziehen werden, dass Gott es vorbereitet hat? Er sagt, darauf hat Gott uns vorbereitet, indem er uns als sicheres Pfand dafür schon jetzt den Heiligen Geist gegeben hat. Also Gott hat mit der Unvergänglichkeit in seinen Kindern schon angefangen. Der Heilige Geist in uns ist der Garant, ist die Anzahlung, das Pfand dafür, dass wir einmal für immer und ewig leben werden. Durch den Heiligen Geist, nur durch ihn geht es, nur durch eine Neugeburt geht es, dass wir Gottes Kinder werden. Also du kannst dich krummbucklig arbeiten in den 1500 CFA-Bereichen hier im Christusforum, wenn du nachher bei Philipp bist, sehr gut, sehr gut. Also wenn du da, es wird dir nichts nützen. Es ist gut, es tut uns gut, wenn viele helfen, natürlich. Aber entscheidend ist, dass du neugeboren bist durch Jesus. Und das schenkt der Heilige Geist, neugeboren durch seinen Geist. Und das ist so eine Anzahlung auf Unvergänglichkeit. Das ist noch nicht die Unvergänglichkeit, aber das ist die Anzahlung, so wie du jetzt neugeboren bist, durch Gottes Heiligen Geist, durch das, was Jesus getan hat. So wirst du neu werden für immer und ewig dann mal bei Gott. Das haben wir nicht so im Griff, aber Gottes Geist gibt uns Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Und deshalb kann Paulus auch sagen, wir wissen. Und deshalb kannst du auch sagen, wenn du Kind Gottes bist, ich weiß. Es ist, da zweifelst du vielleicht mal zwischendurch, aber grundsätzlich ist es ein Wissen, was kommt. Er garantiert uns dann, das Ganze zu halten, nicht nur der Heilige Geist, nicht nur die Anzahlung. Und ich lese euch mal aus Römer 8, 11, das ist ganz schön kurz beschrieben. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus von den Toten auferweckte, auch euren sterblichen Leib durch seinen Geist wieder lebendig machen. Er wohnt ja in euch. Das ist so toll, finde ich ganz klasse zusammengefasst, was Paulus später auch nochmal hier im Korinther sagt. Durch Gottes Geist. Also, mit dem Geist Gottes in dir. Und unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, also ein ganz wichtiges Instrument auf dem Werkzeug. Aber mit diesem Heiligen Geist sind wir gut vorbereitet für den letzten Umzug. Wenn der Geist Gottes in dir wohnt, durch Jesus, dann sind wir vorbereitet für den letzten Umzug. Und nicht durch eine Liste von Mitarbeit oder von irgendwelchen guten Werken, die wir getan haben, sondern wenn der Geist Gottes in dir wohnt. Ich finde es auch entspannend. Das ist ein Geschenk Gottes, das ist Gnade, dass wir den haben können. Das ist ein Geschenk, das wir annehmen können. Das ist nicht erarbeitet und deshalb reicht es auch für die Ewigkeit. Also, eigentlich müssen wir richtig jubeln, aber es kommt vielleicht später. Also, gut vorbereitet für den letzten Umzug und das macht zuversichtlich und da kann der Blick auch über das gegenwärtige Leben immer wieder rausgehen. Wir hatten im Ende Oktober eine Klausur als Gemeindeleitung und haben auch im Gebet nachgedacht über was ist für uns, was ist wichtig, was ist für uns als Gemeinde wichtig, was ist für uns hier wichtig, für uns als Leitung wichtig. Und dann kam auch dieser Begriff von Volkmar, dieser Begriff Ewigkeitsperspektive. Leben persönlich und auch als Gemeinde mit Ewigkeitsperspektive. Und ich glaube, das ist genau das, was Paulus hier macht. sich an diesem Leben freuen, auf jeden Fall. Und ich bin ganz happy, dass ich noch bei euch bin und dass ich das alles überstanden habe, was war in den letzten halben Jahr. Da bin ich total happy. Ich bin gerne hier und lebe gerne und freue mich an meiner Frau und meinen Kindern und an euch und allem. Das ist nicht Lebensmüdigkeit, sondern das ist ein Blick, der weitergeht, Ewigkeitsperspektive. Und der ordnet manches ein, auch was uns so begegnet hier. Und es gibt dann eine richtige und eine gute Einordnung. Lese weiter. 6 bis 8. Deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich, auch wenn wir Gott in unserem irdischen Leib noch nicht unmittelbar nahe sein können. Jetzt glauben wir an ihn, auch wenn wir ihn noch nicht sehen können. Aber wir rechnen fest damit und würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich ganz bei dem Herrn zu sein. Hintergrund bei Paulus wieder, er ist in Todesgefahr, er weiß nicht, wann es zu Ende geht. Also andere Lebenssituation als bei uns. Und deshalb sagt er, also lieber hätte ich das endlich hinter mir, dieses ständige Bedrohtsein und so, und wäre beim Herrn. Also deshalb kann man das so verstehen. Er ist nicht lebensmüde, sagt man an anderer Stelle auch, aber ich bleibe noch da, habe noch einen Auftrag und will das auch noch tun. Er ist zuversichtlich. Auch, schreibt er, wenn ich Gott noch nicht körperlich nahe bin, Gott, Jesus, ich sehe ihn jetzt nicht direkt vor mir körperlich, sehe Gott, den Vater, nicht vor mir. Trotzdem ist es schon gut. Und da merken wir auch, Gott zu erleben, immer wieder in unserem Leben, dass das Reich Gottes immer wieder mal durchbricht, seine Königsherrschaft, das ist toll. Das ist immer so ein kleiner Lichtblick, auch wenn man nach vorne schaut für die Ewigkeit. Aber es ist noch nicht die Ewigkeit. Gott unmittelbar zu begegnen, in seiner Gegenwart zu sein und zu leben, das ist die höchste Erfüllung, die es gibt. Dann bleibt kein Wunsch mehr offen. Das beschreibt Paulus besser. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wir haben so viele Wünsche, aber dann ist es richtig gut. Also der Glaube ist noch nicht die höchste Stufe der Gemeinschaft mit Gott, sondern das bei Gott sein, dass Gott bei uns wohnt, das ist die höchste Stufe. Und die steht immer noch, ist immer noch vor uns. Erst der Anblick des Herrn ist dann entscheidend. Und mal so zwischendurch, wenn wir einen Menschen verlieren, ich sehe gerade die Margit vor mir, ganz konkret auch andere, dann dürfen wir trauern, das ist wichtig, das ist okay, aber wenn wir wissen, dass die in Christus gestorben sind, dass die mit Jesus gelebt haben, dann dürfen wir ihnen doch auch diese Herrlichkeit gönnen, die sie da erleben jetzt, oder? Oder? Also, das ist schwer, aber dann zu sagen, Mensch, und ob das ein Kind ist oder wie auch immer, oder ein junger Mann, eine junge Frau oder auch Ältere, ich gönne es ihm. Wir sagen manchmal, er hätte noch so viel tun können hier auf Erden. Das ist unsere Überlegung, das ist auch richtig. Aber Gott ist souverän und wir dürfen es den Verstorbenen gönnen, dass sie bei Jesus sein können. Dass sie das sehen, was sie geglaubt haben. Oder? Also ich möchte mir das auch immer wieder sagen, es ist für mich ein ganz grauenhafter Gedanke, mir vorzustellen, dass meine Frau nicht mehr lebt und ich noch lebe. Ne? Wir wissen ja nicht, wer geht zuerst. Ne? Aber ich möchte mir das sagen, ich möchte ihr das dann gönnen. Ne? Ich gönne meiner Schwiegermutter das, dass sie alles hinter sich lassen durfte, um jetzt bei Jesus zu sein. Ich gönne es ihr, aber wir müssen zurechtkommen. Und es ist gut, zu überlegen, wo Trauer in Selbstmitleid verfällt, wo ich Gott gegenüber auch sauer bin, das darf nur sein, das auch hat seine Zeit, aber irgendwann muss ich mal sagen, okay, ich bin dir nicht sauer, dass du jetzt dem Menschen, den ich so sehr liebe, was viel Besseres gibst, als ich ihm je geben könnte. Und Trauer und Selbstmitleid ist manchmal so beieinander. Und das ist Egoismus. Trauer ist gut und ist wichtig, dass sie auch ausgedrückt wird, aber sie hat auch ihre Zeit. Wir werden nie diesen leeren Platz füllen können. Da bleibt immer diese Lücke bleibt unser ganzes Leben lang, von dem der gegangen ist. Aber irgendwann muss der Punkt kommen und kann der Punkt kommen und sagen, ich gönne es ihm, ihr, dass es besser hat und deshalb möchte ich auch weitergehen. Und guck nicht immer nur auf mich, dass ich jetzt hier allein zurückbleiben muss. Also das ist ein Prozess und da brauchen wir auch wieder die Gnade Gottes, aber es ist wichtig, das so auch zu denken. Wir sind bei den Umzugsvorbereitungen, dreimal gesagt von Wir wissen alles in Vers 1. Das ist die Theorie der Umzugsvorbereitung, die gedankliche, die herzensmäßige. Und jetzt kommt eine ganz praktische, Vers 9. Aber ganz gleich, ob wir nun bei ihm sind oder noch auf dieser Erde leben, es kommt nur darauf an, alles zu tun, was Gott gefällt, oder andere Übersetzung, alles zu tun, was Gott ehrt. Jetzt kommt die praktische Anwendung in dieses Leben hinein. Das soll das sein, was uns antreibt. Nicht das zu tun, was mich ehrt und sagen, ja, ich habe das wieder gemacht und habe es so gut gemacht und so, sondern was Gott ehrt. Dass unser Leben so ausgestreckte Finger sind zu Gott hin. Dass das tun, was ihn ehrt. Und wisst ihr, wie wir das machen? Mit was machen wir das? Das machen wir mit dieser Hütte, ne? Das machen wir mit unserem Körper. Ob der jetzt noch richtig kräftig dasteht oder baufälliger ist, egal. Wir machen das mit unserem Körper. Der Körper ist unser Werkzeug, Gott zu ehren. Wir können nicht reden ohne Körper. Macht das mal, geht nicht. Wir können nichts tun ohne Körper. Deshalb ist es was Tolles, dass wir den haben. Wir sind nicht so leidfeindlich wie die griechischen Philosophen zum Teil. Mit ihm können wir Gottes Willen tun oder auch nicht. Gott Unehre bereiten oder Böses tun. Das müssen wir entscheiden. Aber das macht Christsein auch so eine schöne Definition. Das tun, was Gott gefällt, das tun, was Gott ehrt, das kann uns immer wieder begleiten, kriegen wir nie perfekt hin, ist auch kein Problem, aber das ist die Zielrichtung, das ist die Intention unseres Lebens. Und das ist richtig interessant, was jetzt noch kommt. Jonathan, bist du bereit? Du kannst gleich ein Video einspielen. Was wir jetzt tun, als Gottes Kinder, hat in der Ewigkeit Auswirkungen. Und ich habe jetzt jemanden eingeladen, der mir den letzten Vers jetzt hier auslegt. Bibelvers, wir werden einmal uns alle vor Jesus Christus als unseren Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat, mag es nun gut oder schlecht gewesen sein. Gut vorbereitet für den letzten Umzug. Das ist das Thema. Und nochmal zum Schluss hier meine schöne Zeichnung, Michael, und dann bist du gleich dran mit Einladung zum Abendmahl. Der letzte Umzug kommt bestimmt. Es gibt dieses Plus eins. Und ich weiß nicht, wo du unterwegs bist im Moment, ob dieses Ich weiß, wir wissen, ob du das auch so sagen kannst, das ist nicht arrogant, sondern dass es eine Gewissheit des Geist Gottes gibt, ob du das so sagen kannst, der Umzug kommt bestimmt. Und ich lade jeden ein, der es nicht so sagen kann, in diesem Wissen, dass es kommt, wirklich zu diesem Fluss, das ist Jesus, deutet es ein bisschen um, der letzte Umzug kommt bestimmt und es ist gut zu wissen, dass der kommt und ich bin Gottes Kind, ich bin Jesus, ich gehöre jetzt zu Jesus, er ist mein Herr. Und dann kann dieser Umzug kommen, der ist nicht einfach, aber er wird anders sein, wenn dieses große Plus, wenn Jesus, wenn sein Kreuz vor unserem letzten Umzug steht. Und ich denke, das ist auch ein ganz guter Übergang zum Abendmahl. Also, wir freuen uns, dass Jesus für uns gestorben ist. Wir freuen uns auf diese neue Heimat. Wir sind gut vorbereitet für den Umzug, wenn wir Jesus haben. Wir feiern deshalb auch in diesem Gedanken immer wieder das Abendmahl, bis er wiederkommt. Egal wie unsere Hütte im Moment aussieht, ob viel Reparaturbedarf ist oder nicht. Aber die Perspektive des neuen Leibes, des neuen Hauses, das ewig bleibt, die gilt für jeden, der mit Jesus lebt und in Jesus stirbt. Und ich finde das was total Frohmachendes. Und da wird der Totensonntag nämlich wirklich zum Ewigkeitssonntag. Amen.